Wie vielte ist denn das?
Wie vielte ist das? Siehste, es hat ihm diese Infektion hat ihm aufs Hirn geschlagen.
Scheiße, jetzt muss ich das mal gucken.
Das lassen wir drin. Lass das gefälligst drin.
Es ist die 15. Sehr gut.
Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Herzlich willkommen zur 15. Folge von Ich glotz TV, dem Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Mein Name ist auch nach 2 Wochen Pause immer noch Domescu Möller und mit mir glotzen mein Kollege Florian Thalmann.
Guten Tag.
Und unser Chef Michael Heun.
Wir sind wieder da, hurra. Liebe Hörer, falls ihr eben nicht gehört habt, wie Domi vergessen hat, welche Folge das jetzt ist, dann sag ich's jetzt, er hat's vergessen. Er war schwer krank, es hat ihm aufs Hirn geschienen, es hat ihn wirklich fertig gemacht offenbar und er hat's vergessen.
Es hat mir aufs Hirn geschienen?
Ja, ich bin heute nicht so gut mit dem deutschen Sprache und ja, deshalb das. Rede ich wirr.
Sehr gut.
2 Wochen keine Podcast-Übung, weißt du? Es hat mir ein bisschen wehgetan.
Derzeit hast du einfach überhaupt nicht gesprochen und hast dadurch quasi das Sprechen verlernt.
Genau, ich rede nicht außerhalb des Podcasts. Das wisst ihr nicht. Das ist aber so. Es wird von meinem Umfeld aber sehr geschätzt, dass das so ist.
Sehr schön. Also, ja, ich kann jetzt sagen, ich bin schuld, dass wir 2 Wochen nicht erschienen sind. Ich habe mich dann nach 2,5 Jahren tatsächlich dann doch noch mit diesem Coronavirus infiziert. Es war nicht schön, aber ich habe es inzwischen überstanden. Danke, dass ihr mich wieder in eure Runde aufgenommen habt.
Nein, erzähl doch mal, wie heftig war es denn? Hat es dich richtig erwischt?
Na, ich bin schon froh, dass ich 3 Impfungen hatte. Und ja, ich hatte 2 Tage Fieber, noch ein paar Tage Temperatur und Kopfschmerzen hinterher und dann ja halt so die üblichen Symptome, Husten nicht dolle. Halsschmerzen dafür umso doller. Mhm. Und dann war auch 9 Tage positiv insgesamt. Also es war schon anstrengend.
Ja, richtiger Spaß ist dieses Virus nicht. Das ist wohl so.
Bin ich jetzt eigentlich der Einzige hier, der noch Corona-Jungfrau ist? Oder Michael?
Nee, ich auch. Ich auch noch.
Du
nicht.
Auch.
Ich auch
ja, nicht. Nee. Mensch.
Na dann. Ich habe mein ganzes Umfeld, ich behaupte ja, ich habe ein Familiengen, was mich davor bewahrt, weil...
Das habe ich bis vor 2 Wochen auch behauptet.
Ja, siehst du, wollte ich gerade sagen, das behaupte ich auch bis zum Beweis des Gegenteils. Aber es betrifft in dem Fall nicht nur mich, sondern eben auch meine beiden Kinder, die nun viel mehr noch als ich in direktem häuslichen Umfeld teilweise mit komplett infizierten Menschen zu tun hatten und die es dabei auch nie erwischt hat. Und das fällt schon auf, dass wir 3 Infizierten sehr nahe waren und es trotzdem nicht gekriegt haben, kann aber trotzdem Zufall sein. Darauf verlassen werde ich mich nicht.
Meine Mutter und mein Bruder hatten es nämlich auch noch nicht. Ich klopfe jetzt mal auf Holz, dass sie es auch nicht bekommen. Aber ja, deshalb dachte ich bis vor 2,5 Wochen auch, ich hätte so ein verrücktes Gen im Körper. Aber
was mich gefreut hat, also natürlich war das schlimm, dass du krank warst. Also erstens bewies das unsere gnadenlose Abhängigkeit von deinen technischen Fähigkeiten, die wir irgendwie mal relativieren müssen. Davon abgesehen, was mich gefreut hat, ist, dass ich tatsächlich, und ich habe dann angefangen in meinem Büchlein hier eine Strichliste zu machen, 8 Nachfragen bekommen habe, wo denn unser Podcast ist und die durchaus mit Angst in der Stimme gefragt haben, ob es uns nicht mehr gibt, ob was passiert sei oder dergleichen. Also freut einen ja schon, wenn jemand merkt, dass wir auf einmal nicht mehr da sind, oder? Das gibt einem doch auch ein gutes Gefühl. Es hört uns auch jemand zu. Ja,
das und freut uns auch noch. Spricht man nicht so ins Leere.
Das ist doch schön. Aber sag mal, da hattest du doch jetzt eigentlich, also wahrscheinlich wenig Nerven, aber doch ein wenig mehr Zeit als sonst zum Fernsehen gucken, oder? Kam irgendwas in der Zeit? Was hat zur Genesung beigetragen?
Also zunächst habe ich mich ja auf Sachen gestürzt, die ich schon kannte. Ich habe ganz viele Star Wars Filme geschaut, weil ich da immer einschlafen konnte. Und wenn ich aufgewacht bin, musste ich nicht zurückspulen, weil ich wusste, was passiert. Und als es mir dann besser ging, habe ich die Serie Only Murders in the Building entdeckt mit Selena Gomez.
Disney Plus?
In Deutschland läuft sie auf Disney Plus. Ich glaube, in US, also ist eigentlich von einem anderen Sender, für einen anderen Sender produziert, aber in Deutschland kriegst du es auf Disney Plus. Und das ist eine wirklich furchtbar unterhaltsame Serie, die darum geht, dass halt
drei Fans eines True Crime Podcasts, in deren Haus Haus passiert ein Mord. Oh, wer ist denn das?
Ja, ich bin mal kurz weg. Bei mir naht die Rettung. Ich erkläre es gleich. Okay, wir hören uns gleich. Tschüss.
Bis gleich. Ich glaube, Micha interessiert das sowieso nicht. Deshalb erzähle ich kurz noch, bis Micha wieder da ist und über seinen Klingelvorfall erklären kann, worum es in der Serie geht. Bei Only Murders in the Building, da sind eben diese drei True Crime Podcast Fans, die in einem Haus wohnen. Und in diesem Haus passiert ein Mord. Und sie wollen den Mord nicht nur aufklären, sondern auch einen Podcast darüber machen. Und das ist einfach sehr, sehr unterhaltsam. Es ist spannend und unterhaltsam und das kann ich dir sehr empfehlen.
Das hört sich auf jeden Fall gut an.
Da bin ich wieder, Kinder. Puh, das war jetzt anstrengend, weil man muss ja in diesem Palast, in dem ich wohne, immer diese langen Wege, ihr wisst schon. Nee, aber ich muss eine Treppe hoch und da ist man ja fast außer Atem. Nein, aber stand die Lebensrettung vor der Tür. Ich bitte um Verständnis, weil selten war die Formulierung, ich sitze in der Scheiße, so angebracht. Also ich habe mit gewissen Rohrverstopfungsproblemen in meiner Wohnung zu kämpfen. Und soeben klingelte der Handwerker, der Rettung verspricht diesbezüglich. Und da geht man doch lieber schnell an die Tür, ehe er wieder geht. Ne? Ihr versteht, was ich meine.
Das ist verständlich. Und dann ist es schön, dass wir dich jetzt auch wieder was trinken sehen können. Das ist gut.
Weiß, wie man es wieder los wird, mache ich das einfach
anders. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Das freut uns sehr.
Ich habe tatsächlich zwei Toiletten in dieser Wohnung und eine ging noch, aber man wird ja nervös, wenn die eine also gar nicht mehr abspült, weißt du ja nicht, ob das nicht doch irgendwie mit den Rohren, also alles da dran hängt und
Also ich muss sagen, dass dieses Toilettenthema natürlich im Hausmeisterblock ganz hervorragend aufgehoben ist, wollen wir das vielleicht trotzdem abschließen?
Wird dir schlecht, ja? Gut.
Na, Sekunde mal, wir waren ja gerade dabei, was so im Fernsehen kam. Micha, was hast denn du geguckt in den zwei Wochen?
Ja, das habe ich auch schon überlegt, als du eben gefragt hast. Ehrlich gesagt, also wie du ja auch, Flo, gucke ich natürlich die European Championships, seit sie laufen, die ja den ganzen Tag im Fernsehen sind. Na, also viel Sport.
Klar, logisch, ja.
Dann habe ich Wer stiehlt mir die Show gesehen. Das ist das, woran ich mich gerade jetzt jüngst erinnere. Also auch in den letzten Wochen. Wir sind ja in der dritten Folge gerade, also wo wir hier aufzeichnen, drei sind gelaufen, war für mich ein fester Termin und darüber hinaus, sag ich mal, war da nicht so viel. Ziemlich viel in neuer Wohnung, in neuer Wohnlage mit dem Testen umliegender Restaurants und Kneipen beschäftigt und und hier halt einfach auch wirklich noch ziemlich viel zu tun. Also so Sachen wie Bilder aufhängen und ihr wisst schon und eine Terrasse kerchern.
Und Klos verstopfen.
Und Klos verstopfen, genau. Das,
was man halt so macht, Kercher. Ne?
Kercher, ich finde Kercher ist was Tolles übrigens. Also das ist ja auch noch ein Firmenname, wir machen schon wieder Werbung. Aber ich finde Kerchern ist nicht, im Gegensatz zu all diesen anderen Garten- und Hausarbeiten, nicht so brutal anstrengend und man erkennt unmittelbar Erfolge. Du erkennst ja auf der Stelle, es sieht total sauber gewienert aus, das, was du gekerchert hast. Und das ist innerhalb von Minuten, bist du ein Held der Arbeit. Ohne, dass du dich groß angestrengt hast.
Und du wolltest nicht ausprobieren, ob man vielleicht mit diesem Hochdruckreiniger vielleicht auch noch die Toilette wieder freikriegt?
Du wolltest die Ekligkeiten beenden, thematisch. Ich könnte dir jetzt meine Prognose dafür geben, was dann passiert wäre. Etwas Ähnliches ist hier im Haus vor einem Dreivierteljahr schon mal passiert und das willst du nicht wissen. Meine Nachbarin ist schrecklich nervös geworden hier. Ist tatsächlich schrecklich nervös geworden, weil, sagen wir mal, es hat bei ihr hochgedrückt, was auch immer unten in Rohren war. Und deshalb, ja. So, Schluss, aus. Ich will das Thema auch nicht.
Wenn wir jetzt schon Werbung von Kerche gemacht haben, möchte ich auch noch mal kurz Werbung machen. Also ich habe natürlich die letzten Wochen auch Wer steht mir die Show geguckt. Das ist ja vollkommen logisch. Das ist ja unsere Leidenschaft, die wir irgendwie alle miteinander teilen. Darüber wird, denke ich, bei Gelegenheit sicherlich an dieser Stelle auch noch mal zu reden sein.
Ist das beste Panel ever, oder? Nur um es mal kurz einzustreuen.
Ja, das ist ja sehr streitbar dieses Mal. Ich finde es auch gut, aber es ist ja, die Leute diskutieren ja sehr darüber. Ich bin total gespannt auf Olli Schulz' Show. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Also gucken wir mal. Aber ich möchte noch kurz sagen, ich bin ja jetzt neuerdings sehr süchtig und hänge an der Nadel von RTL Plus. Und ich habe eine neue Serie geguckt, die ich hiermit nochmal wärmstens empfehlen möchte. Wenn wir schon Werbung machen, möchte ich das auch für RTL Plus machen. Ich habe geschaut, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Die Neuverfilmung als sechsteilige Serie des berühmten Klassikers von Fritz Lang mit einer unfassbar guten Besetzung, unter anderem mit Lars Eidinger, den ich eigentlich nie leiden konnte, aber er ist einfach so unfassbar begabt. Ah, schon in Faking Hitler. Guckt euch diese Serie an. Unglaublich gut.
Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Krass.
Doch, ja, stimmt. Hatte ich auch drüber gelesen und hatte ich sogar quasi auf meinen inneren Notizzettel genommen. Gut, dass du mich erinnerst. Das ist gut zu wissen. Sag mal, eins fällt mir gerade noch ein. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich euch erzählt habe. Hatte ich euch erzählt, dass ich einen Hund habe?
Nee.
Ich weiß gar nicht, ne? Ach, hatte ich erwähnt
meine,
schon,
du hättest mal sowas erwähnt am Rand.
Nee. Ja, und in dem Zusammenhang hatte ich ja versprochen, auch in jeder Folge damit zu nerven. Deshalb möchte ich euch auch nicht enttäuschen. Und die wesentliche neue Nachricht bezüglich meines Hundes ist, er wächst.
Ja, also, ich dachte jetzt, er kommt an die Kloschüssel ran.
das übrigens auch. Das mit dem Wachsen ist von daher in höchstem Maße lästig, weil meine neue Wohnung hier erstreckt sich ja über zwei Etagen und er rennt überall hoch und runter, alles prima, aber die große Treppe ist ihm gruselig, nach wie vor. Das bedeutet aber, dass man den Hund regelmäßig jaulend an der ersten Treppenstufe vorfindet und dann ihn hochhebt, dann hinschleppt und dann nachher wieder zurück. Der Hund ist inzwischen schlau genug, über den Garten den Weg außenrum zu finden, aber das klappt natürlich auch nicht immer. Aber so schleppe ich viele. Und das ist dann lästig, wenn er wächst. Und inzwischen, ich weiß nicht, ich habe jetzt lange nicht gewogen, aber 7 Kilo wird er jetzt schon, 7,5, 8 Kilo. Da sagst du, ja, so schlimm ist das ja nicht. Wenn du ihn aber 10-mal hoch und runter schleppst, irgendwann schon.
Dann ist das ein ganz angemessenes Workout.
Und er ist, ich darf nicht so laut sprechen, er sitzt ja hier vor mir, ne? Und er ist in Wahrheit, ist er eine Drama Queen. Also wirklich, wir hatten jetzt 2-mal zuletzt gestern. Ja, dann läuft der Hund irgendwo im Unterholz, quiekt kurz, weil er irgendetwas mit seiner Pfote betreten hat, was ihm nicht geheuer war oder möglicherweise kurz gepiekst hat. Das führt dazu, dass er die Pfote einzieht, humpelt und sich weigert, auch nur noch einen Schritt zu laufen. Und das dauerhaft. Das hat er gestern etwa 1,5 Kilometer von zu Hause entfernt im Wald getan. Und ich habe eine halbe Stunde auf ihn eingeredet und ihm erklärt, dass ich ihn jetzt nicht nach Hause tragen kann. Am Ende habe ich ihn nach Hause getragen. Dann kommst du zu Hause an. Ich bin durchgeschwitzt. Es war schön schwül gestern. Dann kommst du zu Hause an. Dann bist du im Garten. Dann legt er sich dahin. Und etwa nach 5 bis 6 Minuten. Vorher hat er dich angeguckt, wie ich sterbe jetzt. Also auf der Stelle sterbe ich. Ich kann nie wieder irgendwas. Ich nehme auch kein Essen mehr an. Und so. Ja, und nach etwa 5, 6, 7 Minuten ist eine, also wirklich wie von Geisterhand tritt eine Besserung ein und der Hund fetzt wieder durch den Garten, grinst dich an und sagt, ich hatte einfach keine Lust nach Hause zu gehen. Ja, schlauer Hund. Naja.
Klingt wirklich clever.
Ja, ich habe auch schon versucht rauszufinden, aber darüber berichte ich dann später mal von diesen Experimenten, was der Hund denn gerne im Fernsehen guckt. Ist aber noch in der empirischen Forschung.
Okay.
Also so, haben wir jetzt erstmal wieder zum Thema Hund. Okay.
Ja, würde ich auch sagen. Also wir haben verstanden, du bist da jetzt mit deinem Hund, ich sitze hier alleine, meine Katze kratzt an der Tür und Flo, mit wem bist du gerade so?
Ja, ich habe wirklich auch was dabei. Es ist unglaublich. Ich habe eine Überraschung für euch mitgebracht, mit der ihr bestimmt nicht gerechnet habt. Nein, kein Hund, viel besser. Domi, würdest du mal diesen Knopf drücken, den du immer drückst, wenn dann die Jingle kommt? Mach mal los, schnell jetzt.
Besuch!
Ich habe euch einen Gast mitgebracht und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Er ist der bekannteste Pianist Deutschlands, kann man so sagen. Er hat mit zauberhaften 4 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Er ist von Joe Cocker entdeckt worden und mit ihm auf Tour gewesen. Er hat die ganze Welt bespielt. Er ist Komponist und hat die Musik gemacht zum fabelhaften Film 7 Zwerge, Männer allein im Wald, den wir alle kennen. Er hat eine Online-Klavierschule, er ist Weltrekordhalter, auch darüber werden wir sicherlich gleich noch sprechen. Und er geht demnächst auf große Tour. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Joja Wendt.
Hallo Flo, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns wahnsinnig, dass du zu uns gestoßen bist. Und wir müssen aber trotzdem für die Hörer, die uns jetzt gerade belauschen, erstmal die allerwichtigste Frage klären, weil unsere Hörer wissen ja schon einiges über uns und sie wissen zum Beispiel, dass wir eher zu den Leuten gehören, die, sagen wir mal, Arte auf der 25 auf der Fernbedienung haben und nicht unbedingt auf der 3. Und die werden sich jetzt bestimmt fragen, warum kommt ein Star-Pianist in den TV-Podcast? Aber dafür gibt es ja einen Grund und der heißt Julias Bully Talk. Erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen, was es damit auf sich hat mit dieser neuen Show.
Also ich habe jetzt tatsächlich das große Glück gehabt, dass ein Streaming-Dienst von RTL, nämlich RTL Plus, auf diese kleine Idee aufmerksam geworden ist. Und zwar habe ich schon als Schüler damals einen alten T2-Bully von dem Freund meiner Mutter geschenkt bekommen. Und da passte hinter die Vordersitze so ein kleines Klavier. Damit bin ich durch die Welt gereist und habe mir meine Urlaube verdient und Straßenmusik gemacht und bin auf Hochzeiten gefahren, habe da gespielt und Geburtstage und Jazzclubs und weiß nicht alles. Das heißt, ich war flexibel mit einem sonst noch relativ sperrigen Instrument. Und vor einiger Zeit, auch als ich meine Biografie geschrieben habe, Joja spielt auch mal leise, habe ich gedacht, Mensch, das war doch so eine super Zeit. Und vor allen Dingen, immer wenn du im Klavier unterwegs bist, die Leute erwarten das ja nicht. Da bilden sich Menschenmassen, Trauben um das Auto, da wird Musik gemacht. Ich habe in Mailand vor dem Dom gespielt, da haben die Nonnen angefangen zu tanzen. Kannst du dir vorstellen, was da los war? Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein schönes Kommunikationsmittel, Musik ja sowieso, aber auch ganz speziell eben dieses Format mit einem flexiblen TV-Studio, in diesem, also ähnlich wie ja James Corden das macht mit seinem Carpool-Karaoke, bin ich ja sozusagen auch flexibel. Ich kann also hinfahren zu den Leuten, kann mit denen da Musik machen. Und der Unterschied ist eben zu James Corden, dass wir live Dinge entstehen lassen. Ne? Und da habe ich das große Glück gehabt, jetzt mit, ja, eigentlich muss man sagen, ja vielleicht der Nummer eins der Comedy-Szene gerade und ein wandelndes TV-Lexikon, ein Synchronsprecher, ein Schauspieler und eben auch so ein Formattyp, der sehr spontan, wahnsinnig spontan solche Dinge entwickeln kann, habe ich das große Glück gehabt, dass er neben Wer steht mir die Show und LOL, das einzige Format, was er noch gemacht hat, war der Bully Talk. Und das ist eigentlich eine Riesenehre und zeigt mir aber auch so ein bisschen, dass das Ganze so in die richtige Richtung geht. Nach dem Motto, da haben wir mal etwas, was mit Substanz und sehr authentisch, sehr spontan funktionieren kann.
Ja, richtig. Es ist auch wahnsinnig unterhaltsam. Habt ihr schon mal reingeguckt? Ich habe die erste Folge schon gesehen und es ist wirklich, wirklich schön. Aber es ist die Pilotfolge. Mhm. Wie geht's denn weiter damit?
Also wir haben jetzt, im September kommt Paulina Roginski, die ja auch in Berlin eine große, ein großer Star ist. Ich weiß gar nicht, ob es mehr Follower gibt. Also sie hat, glaube ich, am meisten Follower. Ich weiß das gar nicht ganz genau. Aber also sie ist ja wirklich auch eine entzückende, großartige, sehr eloquente, sehr spontane, authentische Person. Also oder TV-Figur, wie es für euch.
Und sie ist eine begnadete Sängerin, wie wir dann Joko und Klaas wissen.
So, und sie singt sogar. Also insofern ist das eine tolle Sache, dass ich mit der... Erstmal, ich meine, dieser Bully Talk ist auch so ein bisschen durchformatiert, wenn wir jetzt schon über Fernsehen sprechen und so weiter. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen drauf geachtet hast. Am Anfang wird ja der Gast vorgestellt, dann macht man irgendetwas, was zum Gast gehört musikalisch. Dann gibt es immer einen spontanen musikalischen Teil, wo, also in diesem Fall bei Basti, wir sehr lustig, aus einer Bravo Girl Texte oder Überschriften gesungen und daraus einen Schlager gemacht, weil er ist auch ein bisschen schlageraffin. Mhm. Damit mit Anke Engelke hat er ja dieses Wolfgang und Anneliese Format gehabt. Mhm. Ja, und dann versuche ich natürlich immer noch so ein bisschen was an Anekdoten. Bei Basti hat es sich auch wahnsinnig angeboten, dass wir einfach spontan ein Hörspiel einfach synchronisiert haben oder entstehen haben lassen mit musikalischer, und er ist ja auch ein begnadeter Töne-Nachmacher. Und so. Also ist so ein bisschen, das ist die Idee, dass man einfach, ich habe Außenaktionen, das heißt, ich suche mir jemanden von draußen, mit dem man was machen kann. Ich schicke auch den Promi nach draußen und mache mit dem was. Und hinter Paulina Roginski steht noch in der Wartelinie tatsächlich, sagt es keinem weiter, David Hasselhoff, weil der bei RTL eine große Serie bekommt. Und das als PR nutzt. Und ich meine, das bietet sich ja an mit Kit, mit ja. Baywatch. Ich meine, ich gehe mit dem irgendwo in Berlin ins Freibad und lass die Bademeister sein. Kannst dir vorstellen, was da los ist. Also das ist, du kannst also mit den jeweiligen Prominenten eben auch sehr zugeschnitten dieses Bully-Format durchziehen. Und das macht rein Riesenspaß.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Die Frage, die ich noch gehabt hätte, wäre wirklich gewesen, was war zuerst da, so ein bisschen das Ei oder das Huhn, ne? Was war zuerst da, der Bulli oder die Show? Aber hast du ja schon beantwortet. Also der, wie lange gibt's den Bulli schon? Und vor allem bist du auch irgendwie privat damit unterwegs? Also fährt man dann als Pianist irgendwie so in Urlaub an die See mit dem Ding und nutzt es gleichzeitig für private?
Das ist eine sehr gute Frage, Flo, weil, also Huhn und Ei, das ist schwer zu sagen. Natürlich, der VW-Bus war da, als ich 18 war. Ne? So, und dann bin ich mit dem Klavier da losgefahren. Dieser VW-Bus, den ich damals hatte, der ist allerdings verrostet. Den konnte man nicht mehr retten, wie das halt bei den Autos von 1972 ist. Das ist so ein 72er gewesen. Ich habe ihn dann bekommen, da war schon 1985. Und der war nicht zu retten. Insofern bin ich nach Arizona gefahren, in die Wüste, und da stand noch so ein Bolide rum. Also nur das Chassis, alles andere war da von der Sonne versenkt und vergammelt. Aber er hatte eben keinen Rost. Und den haben wir dann hier wieder aufgebaut. Eigentlich eher am Anfang zur Liebe zu dem schönen Auto und auch zur Liebe für diese Freiheit, die man damals gespürt hat. Und als ich dann dieses Auto vor mir stehen hatte, bin ich zu meiner... Steinway-Künstler. Das heißt, es gibt eine Klavierfirma, die heißt Steinway & Sons, die weltweit eigentlich die besten Klaviere baut und Flügel. Und der CEO hat gesagt, finde ich eine super Idee, wenn du so einen Bully-Talk vorhast, dann baue ich dir da ein Customized Steinway-Piano rein. Und das haben die tatsächlich gemacht. Das ist also sozusagen eine Spezialanfertigung für den Bus. Und das heißt, ich habe auch ein 1A-Klavier da drin. Und irgendwie so hat sich das entwickelt. Und dann haben wir das zum Fernsehstudio ausgebaut mit 7 Kameras, die da drin sind, auch eine Kamera auf dem Dach. Wir haben immer noch eine Second Unit dabei, mit der wir Außenaufnahmen machen können. So, und dann sind wir losgefahren. Habe ich das mit ein paar Kumpels mal getestet, mit Stefan Gwildes, ein großer Soul-Sänger hier aus Hamburg. Und das hat da schon so gut funktioniert, dass ich dann Basti angerufen habe und ihn versucht habe, davon zu überzeugen. Und das hat Gott sei Dank geklappt. Obwohl er sehr picky ist mit der Auswahl seiner Formate, die er dieses Jahr macht.
Okay. Ja, aber es funktioniert ja wirklich astrein. Also als wäre er da reingeschneidert worden in das Format, ne? Muss man ja wirklich sagen.
Ja, und es klingt ja auch nach, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber es klingt ja auch nach irgendwas, wo halt so kreative Leute wie du und auch Bastian Pastewka sich einfach auch wirklich krass ausleben können, ne? Also das, also alles, was du jetzt beschrieben hast, klingt, als wäre das ein riesiger Spielplatz für euch.
Ihr werdet lachen. Also es ist ja eine halbe Stunde geworden, ne? Das Ganze. Ich glaube, wir waren eine Stunde unterwegs und hatten was im Kasten. Weil wir hatten nichts geprobt, wir sind so reingegangen, er wusste noch nicht mal, dass ein Klavier im Auto ist. Ich habe gesagt, ich hole dich ab und wir fahren ein bisschen und wir nehmen das auf. Also es war super.
Ja, spitzenmäßig. Jetzt habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass du auch Weltrekordhalter bist. Ich hoffe, das stimmt überhaupt noch, aber ja, ne?
Was denn?
Der kleinste mobile Konzertsaal der Welt.
Das haben die sozusagen vom Guinness-Buch oder keine Ahnung, die haben das mitgekriegt, jetzt auch dieses Format, und haben, ja, weil das ist für eine Person, also es ist eigentlich für einen Zuschauer. Das heißt, der Pianist spielt für einen. Einen kleineren Konzertsaal gibt's, glaube ich, nicht. Und dann haben die das aufgenommen in ihr Buch.
Ja, das Rekordinstitut war das, glaube ich, der Herr Kuchenbecker. Viele Grüße an dieser Stelle.
Okay.
Der hat sich das angeschaut, genau, richtig, habe ich noch nachgelesen. Sehr, sehr schön. Wie fühlt sich das an, so einen Rekord zu haben? Also ist das schon...
Ach ja.
Das kam so en passant, würde ich sagen. Ne? Darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht ja darum, dass man sozusagen das Ganze mit Inhalt füllt. Weniger als die Tatsache, dass sowas existiert.
Okay. Trotzdem nochmal die Frage, fährst du auch privat damit rum?
Ich habe tatsächlich, am Anfang habe ich noch so ein paar Spritztouren gemacht. Ich bin dann nach Zürich gefahren, weil ich nach Sardinien wollte mit dem Auto. Der hat es dann nur bis Zürich geschafft, weil irgendeine Kupplung kaputt gegangen ist. Dann habe ich ihn wieder abschleppen lassen, wieder nach Hause gefahren. Inzwischen ist das ja so, durch das Format, dieses Auto, sag mal, hat so einen Wert bekommen, dass ich damit eigentlich privat gar nicht mehr fahren kann. Ich habe mir jetzt noch so einen anderen T4, so einen alten VW-Bus gekauft, mit dem ich dann jetzt wirklich losfahren kann. Warum? Weil wir nämlich einmal im Jahr so eine mit den Jungs so eine Bulli-Tour machen und einfach dann campen und dann durch die Gegend fahren. Und auch mit dem Klavier, das ist auch immer dabei. Und wir haben das dann ein Jahr drauf gemacht mit dem T4. Und dann ist uns auch tatsächlich einer geklaut worden. Das heißt, es war ganz gut, dass wir den T2 nicht genommen haben, weil der hat ja inzwischen wirklich so einen Wert und das wäre auch schade, wenn der weg wäre.
Ja, das stimmt.
Das ist auch mehr so ein ideeller Wert, wenn ich ehrlich sein soll, ne? Weil da steckt so viel Liebe und so viel Arbeit drin, bis jedes Detail, und das wäre einfach schade, wenn der jetzt weg ist.
Ja. Sehr gut. Du hast schon erwähnt, dass es ja auch so ein bisschen angelehnt ist an Carpool-Karaoke, was ja sehr erfolgreich ist. Gibt's so, sagen wir mal, Traum Stars oder wie auch immer man das nennen kann, Traum-Wunsch-Promis, die du gerne mal einladen würdest in deinen Bulli?
Also es sind vor allen Dingen Leute, von denen ich glaube, dass die nicht so viel absprechen, sondern einfach spontan sind. Oder von Leuten, von denen man gar nicht erwartet, dass sie sehr spontan sein können. Kleines Beispiel, ich habe auch Helene Fischer angefragt zum Beispiel, weil ich weiß, dass die sehr, sehr spontan sein kann und wahnsinnig viel kann. Also die singt auch richtig gut. Das glaubt man aber gar nicht, weil sie natürlich die Schlager-Queen Nummer oder weiß ich, Pop-Queen sogar Nummer 1 ist, gerade in Deutschland. Und das kommt immer in so den Geruch nach dem Motto, ja, das ist alles nur PR. Das ist bei ihr nicht. Die weiß, was sie kann und die kann auch richtig was. Insofern, das würde mir Spaß machen. Ich würde aber auch gerne mal Pianistenkollegen einladen, mit denen man einfach, weißt du, mal Dinge spielt und das mit Inhalt führt. Ich könnte mir auch vorstellen, Leute einzuladen, die, sag mal, direkt mit Musik gar nichts zu tun haben, aber über die Musik dann ins Gespräch zu kommen. Mhm. Das wäre auch möglich. Also ein paar Leute leben schon nicht mehr, die ich gerne eingeladen hätte, wie Roger Willemsen zum Beispiel oder sogar Marcel Reich-Ranitzky hätte ich gerne eingeladen. Aber das ist, weißt du, das sind so Sachen, die ich habe jetzt angefragt, Hasselhoff, Pernilla Roschinski und Helene Fischer für die erste Staffel und Johannes Oerding und Clouseau waren auch noch im Pott sozusagen. Und wollen wir sehen, wie es da weitergeht. Aber ich freue mich, dass es überhaupt weitergeht. Ich meine, das ist ja heutzutage auch nicht so ganz einfach, ne? Dass überhaupt solche kleinen Nischenformate, die so gar keine großen Franchise sind, so wie Wer wird Millionär und so weiter vom Ausland kommen, so überhaupt hier in Deutschland entstehen können oder eine Chance kriegen.
Ja. Habe ich das jetzt überhört? Hat Helene Fischer zugesagt?
Nee, sie ist auch in einem Request. Ich habe mit ihrem, den ich sehr gut kenne, ihrem Manager gesprochen. Und der sagte mir, Helene Fischer macht... Ich habe gesagt, vielleicht macht die sowas gar nicht, weil es zu klein ist und so weiter. Der sagt, sie macht sowas, wenn sie da Bock drauf hat. Und dann ist ihr auch egal, wie klein oder wie das ist. Und ich glaube, sie hat Bock drauf. Insofern stehen die Chancen gut, aber sie hat auch nicht zugesagt.
Aber dann brauchen wir vielleicht unterm Dach von dem Bulli noch so eine Aufhängung, damit sie dann so durchschweben kann oder sowas. Ne?
Du wirst lachen. Ich habe ein Schiebedach. Da kannst du vielleicht oben raushängeln.
Oder einfach reingehoben werden am Anfang. Sehr schön. Was denkst du denn überhaupt so zum Thema Musik im deutschen Fernsehen aktuell? Also man hat ja oft so das Gefühl, dass es irgendwie nur zwei Dinge gibt, nämlich entweder Schlagerparty oder Castingshow. Was glaubst du, wie da so unsere Fernsehlandschaft aufgestellt ist?
Ich glaube, dass es primär schwierig ist, Musik im deutschen, überhaupt im Fernsehen, um der Musik willen einem Mainstream-Publikum nahezubringen und auch sie dran zu halten. Insofern ist und bleibt die Musik, so wie es bei uns auch ist, ein Transportmittel, ein Gefäß sozusagen, mit dem man etwas transportiert. Anders machen es ja die Castingshows auch nicht. Ne? Da kommt jemand, der ist Handyverkäufer und singt plötzlich wunderbar. Ne? Da hat man sozusagen die Story, die Lifestyle und das transportiert dann plötzlich die Musik und das kriegt so eine Emotion. Ne? Ich glaube, dass Musik ja sowieso eine Menge Emotionen hat und eine Menge Emotionen transportieren kann in verschiedenen Weisen. Und Musik als Selbstzweck halte ich für schwierig, denn dann hast du nur die Nerds, die Klassikmusik lieben oder Jazzmusik lieben oder eben gewisse Popstücke. Ich glaube, dass wenn man so eine Story erzählt mit Musik im Fernsehen, dann muss auch das Ganze irgendwie eine andere Ebene haben. Und das ist bei uns eben sehr viel Spontanität und sehr auf den Gast zugeschnitten und dass eben, dass der Zuschauer merkt, ey, da entsteht in dem Moment was. Ich meine, so ein Titel aus der Bravo Girl, wenn die Hormone tanzen, das so hieß er dann nachher, einfach weil das da stand, das ist ein Ohrwurm, du flippst aus. Ich habe das wochenlang nicht aus dem Kopf gekriegt, wenn die Hormone mit dir tanzen und immer wieder. Und ich habe mit Basti dann nochmal zusammengesessen am Strand, wir haben uns nochmal getroffen. Ey, das kriegst du nicht aus dem Ohr raus. Und das zeigt doch, dass aus dem Moment heraus sowas passieren kann. Und und da ist Musik eben sehr, sehr gut, finde ich. Aber das, sag mal, nur ein Stück spielen um des Stückes willen, weiß nicht, ob das eine halbe Stunde trägt.
Ja. Aber es war auch wirklich astrein wie von der nächsten Andrea Bergplatte, ne? Hätte das sein können.
Die haben ja sowieso zum Schluss auf die Schippe genommen, ne? Mit die Gefühle haben Schweigepflicht. Was ich richtig fühle, zeige ich nicht. Sag mal, sieht man mich eigentlich auch bei den Leuten? Ist das ein Podcast, den man auch sieht oder hört man?
Soweit sind wir noch nicht.
Das Privileg haben nur wir.
Sehr gut.
So ein bisschen, wir bieten ja unseren Hörern sehr viel, aber das noch nicht. Das ist unser.
Also liebe Leute, wenn ihr zuhört, ich sitze hier drei bestens gelaunten, gut gelaunten und sehr gut aussehenden Männern gegenüber.
Vielen Dank. Ich liebe es, wenn unsere Gäste auch noch lügen. Herrlich. Das ist so, wunderbar.
So haben wir das gern. Du gehst ja bald auch auf große Tour. Ein Konzert hat schon stattgefunden, wenn ich richtig liege, am 10. August. Und jetzt im September geht es dann wieder weiter. Ich glaube auch direkt in Berlin bei uns hier. Kommt man denn auf so einer Tour überhaupt noch dazu, ab und zu auch mal einen Fernseher anzuschalten und mal was zu gucken? Oder?
Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr noch sehr viel lineares Fernsehen guckt. Ich gucke sehr viel on demand, also sehr gezielter. Was mich interessiert, von dem ich gehört habe, dass gelaufen ist, weil heutzutage, also ich bin zumindest so, versuche ich meinen Tagesablauf nicht nach irgendwelchen Sendezeiten zu richten, sondern ich, wenn mich was interessiert, dann werde ich auch gezielt einschalten. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass wenn man mal einfach so konsumiert und das, was da so gezeigt wird, dann ist man doch meistens enttäuscht. Das heißt also lieber gezielt, ich gucke lieber gezielt die Dinge, die mich interessieren. Und wenn ich einfach nur einschalte und rumseppe, da finde ich einfach nichts. Tut mir leid. Das, was mich interessiert.
Da bist du dann tatsächlich in meinem Team.
Wir sind da höchst unterschiedliche Fraktionen.
Ja, die anderen beiden Kollegen schauen gerne lineares Fernsehen, auch des Live-Charakters wegen. Ich bin da tatsächlich aber auch on demand dabei, dass ich mir wirklich die Sachen raussuche. Dann auch teilweise richtig binge-watche, aber...
Aber man suchtet dann durch auch, ne, wenn man erstmal dran ist, das stimmt schon. Flo, weil du es gerade angesprochen hast, also dieses Solokonzert in der Philharmonie in Köln, das ist ja am gleichen Tag gewesen wie die Uwe Seeler Trauerfeier. Das heißt, das war eine logistische Meisterleistung meines Teams, dass die mich um 3 Uhr war das zu Ende da, die oder 3:30, bin ich direkt von Hamburg nach Köln in einer Windeseile, so schnell das eben ging, und stand dann tatsächlich pünktlich um 8 Uhr auf der Bühne in Köln. Hätte auch viel schief gehen können. Mhm. Und ich muss sagen, dieses erste Konzert in Köln in der Philharmonie, das war so großartig. Es hat mir so einen Spaß gemacht, nach so langer Zeit wieder. Das Publikum hat mich getragen. Das war eine Mega-Stimmung. Und ich freue mich schon so auf die Tour. Ich glaube, 25. September geht es weiter in Berlin im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Und dann geht es weiter auch so in Düsseldorf, in Köln, in Frankfurt, Alte Oper, München, Prinzregententheater, Dresden, Kulturpalast. Also ich hab viele Hamburg-Leishalle. Und aufhören tut es dann mit dem Neujahrskonzert am 6. Januar in der Elbphilharmonie in Hamburg. Das ist ein Doppelkonzert. 20 Uhr ist leider schon ausverkauft, aber 16 Uhr gäbe es tatsächlich noch Karten.
Sehr gut. Wir hängen am besten alle Termine und den Link zur Website in die Shownotes. Also wer auch immer zuhört und Lust hat auf ein tolles Konzert, der kann da hingehen und sich das anschauen. Jetzt würde ich aber sagen, müssen wir trotzdem noch so ein bisschen was über das Fernsehverhalten von dir erfahren. Micha, möchtest du mal übernehmen an dieser Stelle?
Aber sehr gerne. Eins würde ich gern vorher loswerden. Das liegt mir immer am Herzen, wenn ich mit Musikern oder auch mit Spitzensportlern zu tun habe. Das sind nämlich für mich so die beiden Jobs, wo ich einen Wahnsinnsrespekt davor habe, weil es, und da musst du jetzt ja weder bestätigen noch dementieren, das geht beides nur mit brutaler, jahrelanger, harter Arbeit. Sonst werde ich weder Spitzensportler noch werde ich Musiker auf gewissem Niveau. Und davor habe ich immer einen riesen Respekt, weil wir wiederum das Glück haben, zu einer Berufsgruppe zu gehören, also sicher Schauspieler, auch Journalisten. Da reicht ein Stück Talent und das Ausmaß an Arbeit ist nicht zwingend notwendig und so. Deshalb wollte ich nur einmal, ich hätte so wahnsinnig gern schon mit 16 irgendein Instrument gekonnt, allein wegen der Chancen bei den Mädels. Und habe die Geduld und die Kraft und die Ausdauer nie aufgebracht und habe immer die bewundert oder beneidet, die, was weiß ich, in den Dünen saßen, die Gitarre rausholen konnten und es saßen sofort 5 Mädels drumherum. Also das ist ja, Klavier ist da nicht so einfach in den Dünen, aber gut,
Michael, aber glaube ich auch. Bevor du jetzt dann doch schon mit deiner Fragerunde startest, du hast jetzt den Spitzensportler angesprochen, da muss ich Joja schon noch eine Sache fragen. Und zwar
habe
ich gelesen, dass du auch schon semiprofessionell mindestens Tischtennis gespielt hast.
Das auch noch.
Und da habe ich mich gefragt, ist das nicht irgendwie für die Handhaltung, für einen Pianisten auch teilweise schwierig oder dass die Hand dann krampft? Oder ich habe mich da gefragt, wie passt das zusammen, Tischtennis und Klavier?
Im Gegenteil, Tischtennis ist der beste Ausgleich. Also sowieso muss man für etwas, wie du ja schon gesagt hast, Micha, dass man natürlich sehr viel Input und man muss da sehr viel, also man muss, um den Beruf zu ergreifen, muss man überproportional viel Arbeit reinstecken, wenn du so willst, mit sehr geringen Aussicht auf Erfolg. Das ist eigentlich, das Verhältnis stimmt eigentlich nicht. Und das war auch das, was mein Vater immer so ein bisschen Sorge bereitet hat, als ich gesagt habe, ich will Musiker werden. Aber ich mache es ja, ich habe es ja tatsächlich gar nicht wegen der Mädchen oder wegen der Chancen oder sowas gemacht, sondern ich bin einem Ruf gefolgt. Ich wollte das. Ich hatte Hunger nach den Tasten. Ich weiß, wüsste gar nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Das war etwas, was in mir drin war, was ich wollte, wenn ich aus der Schule gekommen bin, sofort rein bin, dann habe ich natürlich meine Heroes gehabt. Ich habe die Musik gehört, habe das versucht nachzuspielen. Wenn du eine erste Erfolge hast, dann läuft das. Mhm. Natürlich gehört auch viel Disziplin dazu. Ich musste, eine Zeit lang habe ich von morgens bis abends nur Klavier gespielt. Morgens um 8 ran und nachts um 2 wieder aufgehört und nichts anderes die ganze Zeit. Das merkt man aber gar nicht. Das ist wie so ein Computer-Nerd. Die Stunden verfliegen und man merkt gar nicht, dass man überhaupt so viel investiert hat. Also, hat in mir drin gesteckt. Und Gott sei Dank bin ich nicht so ein Piano-Nerd geworden. Das gibt's ja auch viel, dass die Leute dann eben kommunikativ nicht so richtig sind, weil sie klar die ganzen gesellschaftlichen und sozialen Kontakte vernachlässigen.
Aber der Ruf, wie du sagst, der Ruf dessen, dem du da gefolgt bist, der muss dann eben schon sehr laut sein und ob der Lautstärke muss man die Disziplin aufbringen. Also das ist ja schon irgendwie der Punkt, weil es ist ja, glaube ich, nur begrenzt. Schau mal, es klingt ja toll, dann habe ich viel geübt. Aber wenn man dann da 5 oder 6 Stunden sitzt und alleine vor seinem Klavier, dann, glaube ich, hält sich der Charme irgendwann auch in Grenzen und es ist Arbeit, oder?
Ja, natürlich. Also ohne Arbeit geht das gar nicht. Ne? Mhm. Wollte ich gerade darauf hinaus, natürlich musst du technische Übungen machen und du bist dann dabei, versuchen, das besser zu spielen. Du merkst bloß aber auch immer Progress. Ne? Du merkst immer, wenn es vorwärts geht und wenn du dann auch Fortschritte machst. Und dann macht es natürlich Spaß, wenn du das, ne? Das war beim Kitesurfen auch so. Ich bin zum Beispiel Addicted Kitesurfer gewesen und habe dann angemerkt, oh, das geht richtig vorwärts und ich kann schon Höhe laufen und jetzt kann ich Sprünge machen und jetzt bin ich schon 5 Meter hoch. Weißt du? Und so, das sind so Sachen, wo du merkst, boah, das macht Spaß. Und was ich sagen wollte, es muss einen Ausgleich geben zu dem Klavierspielen, weil du kannst nicht nur so vor so einem Kasten sitzen und Klavier spielen, du musst dich auch anders körperlich fit halten, weil dann bleibt der Geist auch fit. Ne? Und insofern war Tischtennis eine super Sache, habe ich damals mit 6 Jahren schon angefangen, also echt früh, das war so, als ich in die Schule kam, weil die da so eine Tischtennisverein hatten, die gefragt haben. Und das lag mir immer sehr, weil man auch antizipieren muss, du musst Reflexe haben, du musst sehr, sehr schnell sein, in vielen Dingen Bewegungsabläufe lernen und das Ganze betrifft eben den ganzen Körper auch. Und der große Vorteil, deswegen, da wolltest du wahrscheinlich hinaus drauf, wie kommt man auf Tischtennis und ist es schädlich für die Handhaltung? Tischtennis ist Gott sei Dank ein Sport, haben wir gerade drüber gesprochen, der die Schnelligkeit und die Antizipation fördert, aber eben auch nicht verletzungsanfällig ist. Das heißt, wenn du Fußball, Handball, Volleyball oder sowas spielst, ist schlecht für die Finger. Du kannst immer irgendwann, das ist sehr risikomäßig. Und das war bei Tischtennis eben nicht. Und insofern konnte ich das genauso exzessiv machen wie Klavierspielen. Und ich bin leider lange nicht so gut im Tischtennis wie beim Klavierspielen. Also ich bin so auf höchster Hamburger Ebene hängen geblieben. Aber jetzt dadurch, dass ich im hohen Alter noch recht fit bin, bin ich sozusagen in meiner Altersklasse recht gut. Ich glaube, ich hatte mich sogar qualifiziert für die deutschen Meisterschaften und spiele nächstes Jahr Weltmeisterschaft mit. Das ist im Oman im Januar. Und insofern, ich mache das gerne, weil es mir Spaß macht. Ich habe auch mit Timo Boll schon gespielt und müsste mal auf YouTube gucken, Timo Boll, Joja Wendt eingeben. Da sieht man, also ein sehr lustiges Match, was wir zusammen gespielt haben. Ich bin mit dem Bundestrainer Jörg Roskopf befreundet, wir spielen auch hin und wieder. Also das macht einfach riesen Spaß, dann auch mit Leuten, die es richtig können, zu spielen.
Also das Video gucken wir uns auf jeden Fall an und für unsere Hörerinnen und Hörer hängen wir das natürlich in die Shownotes.
Ja, das machen wir sehr gerne. Ich habe das Gefühl, das Stichwort fiel eben auch schon, dass wir hier gerade einen sehr exzessiv lebenden Menschen kennenlernen, der, aber ich glaube, anders geht es auch nicht, denn anders erreicht man das Niveau auf dem Klavier nicht auf dem Niveau, ist dann mal eben nebenbei in der Altersklasse auf internationalem Niveau im Tischtennis unterwegs und wenn er Fernsehen guckt, dann hat er vorhin auch gleich gesagt, dann kann man so schön durchbingen. Also der kann auch nicht mal eben eine Sendung gucken, sondern damit sind wir bei den schnellen 7. Wir sind Fernsehpodcast. Ohne die kommt hier niemand raus. Wir bitten dich einfach, ich fange 7 Sätze an. Wir bitten dich, die Sätze einfach spontan, ohne lange zu überlegen, zu beenden. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Wir würden es gerne dann einmal durchgehen. Wenn wir Redebedarf haben zu irgendwas, machen wir das gerne im Anschluss. Okay? Mhm. Auf geht's. Mein größter Fernsehheld aller Zeiten ist
Otto Waalkes und Viktor Borge.
Zum Einschlafen gucke ich am liebsten.
Ich will das gar nicht so groß machen, aber das ist eigentlich furchtbar. Meistens Markus Lanz. Dann schlafe ich nämlich gleich.
Niemals beim ersten Date im TV gucken sollte man.
Sowas wie, wie heißt das nochmal? Private Island? Nee, Love Island und so ein Scheiß. Weißt du, dieses, und Bachelor auch nicht. Tut mir leid. Und Germany's Next Topmodel auch nicht.
Da sind wir uns einig.
Die wichtigste TV-Sendung meiner Jugend ist?
Da haben mich so viele Sachen geprägt, das kannst du dir vorstellen. Winnetou-Filme, Edgar Wallace-Filme. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, weil es gibt bestimmt prägende Dinge. Komme ich jetzt nicht drauf, aber das war so die Zeit, ne, wo die Winnetou-Dreiteiler liefen und so. Das war sehr prägend. Mhm. Ich habe tatsächlich, mein erstes Fernseherlebnis, wollt ihr wissen? Mein erstes Fernseherlebnis war ein Fernsehfilm oder ein Fernsehspiel von Heinrich Böll, wo immer wieder Weihnachten wurde. War das gruselig, Leute, ich habe mich gegruselt. Da war gar nichts gruselig, aber das war so psychisch, so Psycho.
Verstehe. Am liebsten mitgespielt hätte ich in dieser Serie?
Pastewka.
Ja. Diese eingestellte TV-Sendung soll es bitte sofort wieder geben.
Musik ist Trumpf.
Einverstanden. Das waren die schnellen 7. Wunderbar, vielen Dank.
Das war's schon, echt?
Dann würde ich sagen, wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Vielen Dank für den Besuch. Und dann sage ich jetzt schon mal weiterhin viel Erfolg mit dem Bully Talk, viel Erfolg auf Tour und vielleicht hört uns jemand.
Wollte ich gerade sagen, wir sehen uns auf der Tour. Also ich komme auf jeden Fall vorbei.
Komm mal vorbei, guckt euch an, weil also gerade diese Klavierkonzerte, wie ich sie mache, sind sehr abwechslungsreich und genreübergreifend. Also man muss jetzt kein Jazz- oder Klassik-Fan sein, um da wirklich richtig gut unterhalten zu werden.
Ja, danach klingt und deshalb, ich komme.
Danke, dass du da warst. Mach's gut.
Danke, Leute.
Tschüss. Tschüss.
Das war doch jetzt wirklich nett.
Das war schön.
Das war echt schön. Habt ihr mal ein Instrument gespielt? Zumindest so, dass es die Mädels beeindruckt, Micha?
Also ich bin ja völlig unmusikalisch. Mhm. Also mir fehlt da irgendwie ganz viel Verständnis. Ich höre gern Musik, aber machen kann ich sie, glaube ich, nicht. Ich hatte nur als Kind so eine, ich weiß nicht, wie man die nennt, so eine Plastikflöte mit so bunten Tasten.
Oh, das ist eine Harmonika.
Wo man reinpustet und dann drückt man diese bunten Tasten. Und das einzige Lied, was ich darauf spielen konnte, war Morgen kommt der Weihnachtsmann. Also wenn ich die wiederfinde, dann werde ich das auch in diesem Podcast hier mal in der nötigen Form darbieten. Aber ansonsten bin ich, was das betrifft, sehr unbeleckt, wie man so schön sagt.
Ich spiele 8 Instrumente.
Es kommt ein Karlau. Hä?
Welche sind die 7 außer Arschgeige?
Allerdings alle auf dem Niveau. Wir haben, weiß ich nicht, etwa 3 bis 5 Stunden in Summe hart daran gearbeitet. Nein, ich kann es nicht. Ich hätte wahnsinnig gerne, habe ich ja eben schon angedeutet, ich hätte wahnsinnig gerne ein Instrument gespielt, wollte das auch immer. Ich wollte aber immer, dass es so ist, dass ich da heute mit anfange und dass ich es morgen kann. Den ganzen Weg dazwischen fand ich unfassbar lästig und da fehlte mir wirklich Disziplin und Ausdauer, die ich geschafft habe, beim Sport tatsächlich aufzubringen. Bis zum gewissen Grade bei Instrumenten, nein. Mein Bruder war ein Virtuose auf mehreren Instrumenten. Das hat mich natürlich noch zusätzlich deprimiert. Und dafür war der aber nicht besonders sportlich. Und von daher...
Habt ihr euch aufgeteilt? Ich habe tatsächlich in jungen Jahren irgendwie in meiner Grundschulzeit mal Klavierspielen tatsächlich angefangen. Dann als Jugendlicher bin ich auf die Gitarre gewechselt und habe sie tatsächlich sogar mal zu einer Klassenfahrt nach Italien mitgenommen, um dort mit den Mädels das eine oder andere
Lied
spielen. Es hat, ich war auch nicht gut, aber das Schöne ist ja an der Gitarre, die reichen ja zumindest abends am Strand 4 bis 5 Akkorde. Damit kannst du alles machen. Und Klavier habe ich letztens festgestellt, so ein paar Sachen behält man dann auch im Kopf. Also wenn man da mal so 3 Jahre gespielt hat, ich habe das ja zum Glück nicht gesagt, als Joja dabei ist, der würde mich auslachen, aber manchmal spiele ich zur Entspannung die Internationale auf dem Keyboard meiner Frau.
Zur Entspannung, sehr gut.
Ja. Ah, das bringt mich immer so schön. Ja, ich mag dieses Lied einfach auch sehr gerne hören.
Ich kann auf dem Klavier nur einen Flohwalzer, aber ich glaube, den kann jeder, oder?
Den Flohwalzer.
So ja, den habe ich auch mal gehört. Also, aber dieser, in dieser ganz simplen Version, ne, mit den, ja, mit, ja, den, genau, mit den paar Tässchen, ne? Also, genau.
Ja,
richtig. Auf dem gleichen, auf gleiche Art und Weise kann ich ja auch zumindest die ersten 15 Sekunden von der kleinen Nachtmusik. Also, schön. Dann ist vorbei. Weiter kann ich nicht.
Ja, wir denn, soll uns Joja einfach mal einen Platz als Vorband verschaffen bei seiner Konzerttour und dann kommen wir vielleicht auch nochmal kurz raus. Aber das ist ja genau das Problem, ne? Wir hätten nie die Geduld. Also er hat ja auch erzählt, dass er da nächtelang quasi mehr oder weniger vorm Klavier saß und durchgeprobt hat. Und wir sitzen halt nächtelang vorm Fernseher und gucken uns irgendwelches Zeug an. Das ist einfach unser hartes Los, was wir akzeptieren sollten. Und in Zukunft sitzen wir ja sogar noch am Nachmittag vorm Fernseher, weil da spielen ja jetzt noch ganz neue Leute die erste Geige, oder?
Ich spiele jetzt erstmal den Delling.
Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich.
Der Delling der Woche. So, den hat sich der Flo redlich verdient, auch wenn ich irgendwie die Befürchtung habe, er hat ihn sich zurechtgelegt.
Ich habe die Befürchtung, es könnte noch einer kommen beim dritten Thema des Tages. Gucken wir mal.
Jedenfalls hat Flo recht, es spielen alte Leute, die neue erste Geige alte im Fernsehen.
Alte Leute.
Das würde ich nicht. Nein, Leute also von damals, die schon Leute mal toll waren.
Leute, die schon mal toll waren. Und zwar hat Flo aber nicht ganz recht, weil Flo hat auf den Nachmittag geschielt und er hat recht. Barbara Salisch ist zurück. Barbara Salisch wird aber nicht wie einst um 14 oder 15 Uhr ins TV-Programm zurückkehren, sondern um 11. Barbara Salisch wechselt nicht nur von Sat.1 zu RTL, sondern auch vom Nachmittags- ins Vormittagsprogramm. Aber sonst soll, und so heißt es in der Ankündigung, alles beim Alten bleiben, außer dass Beweise jetzt per Handy oder Voicemail berücksichtigt werden.
Doch. Wow.
Das ist ja verrückt.
WhatsApp-Nachrichten gelten als Beweise. Wie habt ihr euch an Barbara Salisch zurückerinnert? Braucht es Barbara Salisch? Ist das notwendig, dass Barbara Salisch zurückkommt? Und wenn ja, worauf freut ihr euch?
Ich finde das wirklich, wenn ich anfangen darf, Micha, du hast ja auch schon tief durchgeatmet. Ich finde das sehr, sehr notwendig, weil ich finde, also das Fernsehen, das arbeitet sich ja immer so ab an so verschiedenen, ich sag mal, Modeerscheinungen, die es gibt, ne? Das waren halt einfach damals die Gerichtsshows und diese Beratungsshows. Dazu gehörte ja auch letztendlich Angelika Kalvers so ein bisschen und diese Dr. Verena Breitenbach, all dieses Gedöns, was da so im Nachmittagsprogramm lief. Und ich finde, wenn ich jetzt überlege, ich habe das wirklich sehr viel geguckt, damals bei meiner Oma, wenn ich nachmittags bei ihr war und sie nach der Schule besucht habe, war das halt immer so genau der Zeitraum, ne? Ich glaube, Salisch lief 14 Uhr, 15 Uhr Richter Alexander Holt, also irgendwie so war das zeitlich aufgeteilt, oder 14 Uhr Kalvers, dann Salisch und dann Holt eine Zeit lang. Und ich finde aber, wenn ich heute mich an die Zeit zurückerinnere und jetzt mal nur mir die Gerichtsshows anschaue, ist Salisch einfach die, an die ich mich am liebsten erinnere. Ja. Und ich finde, eine Show, die man in so guter Erinnerung hat, die raussticht aus so einem Pool von mehreren solchen Sendungen, sehe ich keinen Grund, die nicht zurückzubringen. Also ich bin wirklich echt offen und ehrlich gespannt darauf und freue mich, dass es wieder passiert.
Es ist halt wirklich klassisches Trash-TV. Es ist halt wirklich so, ich habe mir wirklich Szenen angeschaut, auch nochmal Szenen, dann tanzen da Leute in den Gerichtssaal rein und beschimpfen sich singend, was bestimmt niemals passiert. Und es ist einfach so wundervoll trashig geschrieben.
Ich glaube, das passiert alles.
Na, komm.
Na. Hast du schon mal den einen oder anderen Tag am Amtsgericht verbracht?
Ich schon. Sowohl als Zeuge als auch als Beobachter.
Da passieren zumindest auch skurrile Dinge. Dinge, von denen man vorher gesagt hätte. Also ich habe am Amtsgericht häufig Tage verbracht und habe immer gedacht, wenn man das in ein Drehbuch schreibt, sagt einem jeder, das kann nicht sein. Also da ist manchmal das Leben noch heftiger als das, was die da machen. Aber grundsätzlich erstmal brauche ich das, freue ich mich darüber. Wenn ich ehrlich bin, nee. Also ich brauche das null und meine Begeisterung hält sich da auch in Grenzen. Ich versehe es aber mit einem großen Aber, weil ich bin ja ansonsten immer so für pädagogische Inhalte nicht so zu haben. Ich hoffe, dass, und das war damals, glaube ich, schon so, dass es für den einen oder anderen Dummvogel-Zuschauer tatsächlich einen lehrreichen Effekt haben kann. Also so Dinge wie, dass ich einfach Behauptungen beweisen muss und nicht um mich nachweisen, dass ich jemanden nur verurteilen kann, wenn ich es ihm nachweise und dass er ansonsten in diesem Land für unschuldig zu gelten hat, dass die Todesstrafe für den Ladendieb vielleicht doch nicht so extrem sinnvoll ist und dergleichen Erkenntnisse vielleicht, wenn es nur bei ganz wenigen ist, ankommt, dann hat diese Sendung ja vielleicht ihren Zweck. Ansonsten, ja, weiß ich nicht.
Nee, ich glaube nicht, dass das die Botschaft von Barbara Salisch war, dass die Unschuldsvermutung gilt. Ich fand bei Barbara Salisch ich fand die Botschaft war immer, dass es keine Ahnung, diese verrückten Sachen, dass da halt irgendwie jemand reinkam und dann gab es noch eine Wendung, dann kam noch jemand von draußen und hat gesagt, aber ich habe gesehen, wie sein Penis sich in der Hose abgezeichnet hat oder irgendwie so ein Bumm. Also es waren immer total wirre, verrückte Sachen.
Es wurde auch immer heftiger, ne, mit den Jahren damals. Mal gucken, wo sie jetzt angelandet sind. Aber sowohl Frau Salisch als auch Herr Holt haben ja, und das haben sie ja in diversen Interviews betont, haben gesagt, ja, das ist geschrieben, aber auch schon durchaus mit realen Vorbildern. Und sie haben immer Wert darauf gelegt, dass es juristisch sauber ist, was sie da machen. Und insofern kannst du ja schon die Grundregeln einer juristischen Auseinandersetzung mit einem Thema, kannst du ja schon lernen.
Aber hat man das dafür geguckt? Also ich kann für mich sprechen, dass ich das nicht dafür geguckt habe.
Also nee, aber das wird dann vielleicht mittransportiert. Das ist also deshalb, das ist meine Hoffnung. Mein Unterhaltungswert hielt sich da eben in Grenzen. Also das ist im Gegensatz zu diesen Nachmittagstalkshows, wo es eben, da wusste ich, habe vom ersten Tag an, vom ersten Moment an, wo ich das gucke, ich habe gepflegten Krawall und den wollte ich da auch. Ich finde, das ist schon noch irgendwie ein Unterschied, weil diese Gerichtsshows, die hatten eben immer noch so diesen Anstrich von Restseriosität und ich finde, dann haut es gar nicht mehr hin. Also für mich.
Also ich fand, ich fand, die hatten halt diesen Anstrich nicht. Ich fand, das war wirklich das Schöne. Ich glaube, das Programm von Sat.1 war ja über Jahre lang, 13 Uhr kam Brit, die übrigens auch wieder kommt und zwar in einem ganz anderen Format, aber schon in ihrem Format, aber anders, ich komme gleich dazu. 13 Uhr Brit, 14 Uhr Calvas, 15 Uhr Salisch, 16 Uhr Holt. Das war so ein, das hat immer zusammengehört. Das war auch irgendwie so eine Geschichte. Und wenn du genau hingeguckt hast, hast du dann irgendwann bei Barbara Salisch oder bei Richter Alexander Holt jemanden sitzen sehen, der vorher bei Angelika Calvas und 3 Wochen vorher bei Brit gewesen ist. Und es ist so fantastisch. Es ist, da wurde vorbereitet, wovon wir heute zehren. Es ist,
das ist ja wie in der Twilight Zone, ey, unfassbar. Ja.
Also mir hat das als, wie alt war ich da in den Nullerjahren, halt irgendwie 15, 16 oder 14, 15, 16, das war immer eine gute Sache, statt Hausaufgaben zu machen. Aber gut,
hat mir gefallen. Das ist richtig. Aber ich bin vor allem gespannt, wie sich Barbara Salisch weiterentwickelt hat. Mhm. Also ich meine, es ist ja jetzt halt trotzdem ein paar Jahre her so. Und da bin ich wirklich, also auch interessiert dran, sie zu sehen, wie sie sich heute verhält, wie sie sich gibt, ob man das irgendwie merkt, dass sie älter geworden ist. So, das bin ich gespannt.
Auf den Bildern sieht sie frisch aus wie eh und je. Die Haare richtig. Feuerrot wie eh und je. Ja. Also auf jeden Fall mal konstatieren, dass sie sich optisch gut gehalten hat. Und wenn sie jetzt auch noch von ihrem trockenen Humor, den sie immer mitgebracht hat, sich auch so gut gehalten hat, dann kann das doch auf jeden Fall eine unterhaltsame Show werden.
Das gilt aber dann in erhöhtem Maße für Brit. Also wenn das da anknüpft und wir dieses Genre zurückbekommen, dann finde ich das ja sehr spannend, was auch in dem Bereich passiert und ob wir wieder den Vaterschaftstest kriegen und der Mandy mit der Chantal dann doch irgendwie in Keller war oder so.
Ne? Das der Schlafkoffer.
Genau, also Brit hat schon angekündigt, dass es auf jeden Fall verrückte Wendungen geben wird. Also das heißt, die Wendungen kommen auf jeden Fall. Ob Marc mit dem Silberkoffer kommt, stand jetzt leider nicht in der Pressemitteilung, die kam ja auch heute erst raus. Also das wird auch richtig cool, glaube ich. Vielleicht aber ein bisschen zu oft, genauso wie Salisch, soll das nämlich täglich kommen. Und zwar diese Brit-Show gar nicht so als eigenständiges, sondern als Modul in einem neuen Nachmittags-Live-Programm von Sat.1, das Volles Haus heißt. Also Sat.1, das hatten wir, glaube ich, schon mal angekündigt, will ihre ganzen Scripted Realities, wo so Polizisten so dümmliche Fälle, also so Polizisten in Anführungszeichen, so dümmliche Fälle in Anführungszeichen, lösen in Anführungszeichen, das wollen die alles aus dem Programm kicken. Dafür haben sie eine neue Kochshow reingehauen und hauen jetzt so ab Herbst, Winter eine Show, die heißt Volles Haus. Da wollen sie irgendwie so durch verschiedene Räume gehen in dieser Live-Show. Die wird moderiert von Blümchen und Jochen Schropp übrigens. Also Jasmin Wagner und Jochen Schropp. Und da wollen sie so ein bisschen Promi-News
Nachrichten, Themen des Tages, Ratgeber und dann halt auch so ein Talk-Format, so ein Daily-Talk-Format. Und das kriegt eben Brit. Und das heißt dann nicht Brit der Talk um eins, weil es nicht um eins kommt, sondern Brit der Talk. Und zumindest was ich jetzt an einem, das Bild, was ich gesehen hatte, sah aus, als würden die schon an das anknüpfen wollen, was 2013 geendet ist. Und da muss man halt auch gucken, es ist natürlich total cool, wenn sie das wiederbringen, aber sie müssen es irgendwie auch schaffen, das so ein bisschen ja in den WhatsApp-Lifestyle zu integrieren. Wenn das, also es in die heutige Zeit zu holen. TikTok.
Woo. Aber das bedeutet doch, ich habe eine neue Chance, mit einem neuen Format berühmt zu werden, oder?
Brit?
Kann ich mich da nicht irgendwie reinschleusen und darüber meine große Karriere beginnen, die mich am Ende
zu Mars Singer? Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir hin. Ich korrigiere bloß in dem Satz und das ist für mich ja immer der Punkt. Es ist kein neues Format. Und ich bleibe ja dabei, ich finde die Begrifflichkeit vom kreativen Offenbarungseid im deutschen Fernsehen in diesem Jahr wirklich übererfüllt, weil wirklich, wir machen doch nur noch Wiederbelebung von alten Formaten. Können wir uns vielleicht mal was Neues ausdenken? Das wäre doch herrlich. Also, und wenn wir uns was Neues ausdenken, selbst im Trash-Bereich, also komme ich ja gleich da noch, dann reibt man sich ja verwundert die Augen, was sich dann ausgedacht wird. Nein, aber es ist wenig. Wir reden kaum über irgendetwas Neues, sondern darüber, dass eben das Neue ist dann, dass der, das Talk-Format aus den 90ern in ein, wie heißt das Haus? Das TV-Haus.
Volles Haus.
In das volle Haus gepackt, na super, da sind wir kreativ und dann gehen wir von einem Raum in der Nähe vom Gerichtssaal in die Talkshow-Arena. Hey, hey, ich finde es ein bisschen, keine Ahnung, ich finde es ein bisschen traurig. Was da an Kreativität drin steckt, ist doch, ja, lässt sich ja schnell erledigen mit dem Haken,
finde ich. Aber ist das dann eigentlich die volle Kanne des Privatfernsehens?
Ich glaube, es ist eher sowas wie der Fernsehgarten des Privatfernsehens, ehrlich gesagt, okay. Weil volle Kanne, ich habe das mal geschaut, einfach nur aus Interesse, weil ich wissen wollte, warum Ingo Nomsen immer so breit grinst. Und es ist schon ein ziemlich langweiliges Format. Das Highlight ist tatsächlich immer, wenn Armin Rossmeier sein vorbereitetes Gericht aus dem Backofen holt.
Gut.
Ach, Kinders.
Ich bin eigentlich ein großer Fan, einfach nur, aber es ist
von
Armin
was?
Rossmeier. Von Armin natürlich. Rossmeier.
Zu Recht, das sehe ich auch so. Völlig zu Recht, der lustigste, schlichteste TV-Koch, den wir so haben.
Es gibt auch Formate, wo Dinge nicht aus dem Ofen geholt, sondern hineingeschoben werden.
Ein Glück haben wir den Darling des Tages schon verbraten
im Ofen. Ich wollte euch
worauf willst du hinaus? Worauf willst du hinaus?
Ich möchte darauf hinaus, dass Micha uns heute ein ganz besonderes TV-Schmankerl mitgebracht hat, wie ich durch Zufall erfahren habe im Vorfeld. Micha, was denn da los?
Besonders, wenn es ein bisschen kribbelt, wird es für ihn immer besonders. Zum einen, zum Thema davor, nachdem du mir schon davor mit deiner Überleitung meine schöne Gitarre am Strand-Geschichte abgewürgt hast, nur jetzt noch mal kurz, können wir uns dann im Sinne von Wer kommt wieder auch mit dem Titel Der Prognose-Podcast rühmen, würde ich ja wohl mal behaupten, weil welche Nachricht lief heute am Tag der Aufzeichnung unseres Podcasts? Na.
Oh, ich kann es dir sagen, und zwar ist meine Prognose, weil ich habe gesagt, Pietro Lombardi wird der Juror und du hast gesagt, nein, der kommt da und macht eine andere Rolle. Ich habe gesagt, der wird
Juror. Und ich thematisiere es gerade, krieche ich gerade zu Kreuze, wollte ich dir all den Ruhm überlassen. So.
Das ist nett. Vielen, vielen Dank. Ich wollte es nur noch einmal klargestellt haben. Ja, danke schön. Ja,
also Pietro noch einmal von den Alten, die wiederkommen.
Ja. Aber haben Sie es jetzt offiziell bestätigt? Wer ist Nummer 3? Ich habe es noch nicht gesehen.
Das haben Sie noch nicht bestätigt. Dann spricht ja ziemlich viel dafür, dass es tatsächlich Shirin David wird, was ja auch eine clevere Lösung wäre einfach. Ja. Bei der ganzen Crowd, die sie mitbringt. Also sie hat ja mehr Follower als Dieter Bohlen und Pietro Lombardi zusammen.
Ja, also die einen holen dann sogenannte Kultformate wieder ins Fernsehen. Die anderen holen Kultfiguren wieder ins Fernsehen. Ne, Dieter Bohlen, ne, Lombardi ist ja auch schon eine Kultfigur, oder?
Das ist eine Kultfigur.
Und dann gibt es andere, die denken sich was Neues aus. Da muss man dann aber schon ganz weit in die Fernsehlandschaft gehen. Ab dem 25. August, das ist in ein paar Tagen, läuft auf, Achtung, Discovery Plus. auf Discovery Plus. Wo man das empfängt, erklärt ihr mir bestimmt gleich. Bestimmt. Eine neue Reality-Show, die heißt Sextape VIP. Achtung. Moderiert von Natascha Ochsenknecht. Und ja, da geht's darum, dass 12 prominente Pärchen, 12 Pärchen, das sind echt viele, intime Einblicke in ihren Alltag und vor allem in ihr liebes respektive Sexleben gewähren. So, und das Prinzip ist einfach mal so, dass jedes Pärchen sich vor Beginn der Show beim, wie es in der offiziellen Mitteilung heißt, habe ich hier, Liebesakt gefilmt hat, also quasi ein ganz persönliches Sextape gedreht hat. Das, was es früher zu vermeiden galt, wird hier offensiv angegangen. Und dann geht das in der Sendung offenbar so, dass sich alle 24 zusammen das mal angucken in gemütlicher Runde und dann darüber diskutieren. Ich finde schon interessant, was er so. Dabei sollen dann, Achtung, Zitat, neue Impulse oder Ratschläge für ein lebendiges Liebesleben und eine glückliche Beziehung entstehen. Ich finde das super. Also wenn kreativ, dann ist es da. Habe ich dann gedacht. Dann habe ich aber nur mal kurz recherchiert und festgestellt, gab es auch schon. Vor einem, weiß ich nicht, Dreivierteljahr oder sowas auf einem anderen, den ich noch nie gehört habe, da aber ohne Promis. Mit Normalos gab es offenkundig genau das auch schon. Also las ich zumindest.
Wie hieß das? War das die Sexklinik?
Ah, nee, das hieß Anna. Oh Gott.
Die gab es aber auch mal. Also auf RTL 2.
Hier steht nur, der Sender war TLC.
TLC. Ja, das ist, aber das ist so ein englischsprachiger, also TLC gehört zu Discovery, genauso wie Eurosport und D-Max. Und die haben jetzt ja eben diesen Streaming-Kanal. Du wolltest ja wissen, wie man das empfangen kann.
Ja, ja.
In diesem Internet. Das ist Netzwerk, ein weltumspannendes.
Ja,
in dem man
kenn ich, ja.
Auf verschiedenen Endgeräten, wie zum Beispiel einem Laptop, einem Handy oder eben einem Fernseher über so eine Box, ne? Also wo du halt jedes andere Streaming-Portal halt auch dir buchen kannst, da kannst du dir auch Discovery Plus buchen.
Kostet was, wenn ich das sehen möchte?
Das kostet was. Also ich habe mich mit Discovery Plus noch nicht auseinandergesetzt, aber sehr wahrscheinlich kostet das was, weil ihre 3 Free-TV-Sender ja kostenlos sind. Ne? Also TLC.
Weil eigentlich muss man ja gucken, ne? Frank und Elke Fußbräuch, schon Kracher Julian FM Stöckel oder Ernesto Monte ist doch auch super. Der hat doch gerade eine Penisverlängerung gehabt. Also wenn wir hier schon über diese Dinge reden,
und
dann muss man doch sehen, wenn man dafür viel Geld ausgibt, muss man das doch auch irgendwo zeigen. Oder? Offenkundig. Also
Ernesto Monte hatte diese Penis-OP vor 3 oder 4 Jahren und spricht einfach in jedem Format drüber und hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Also ich glaube, das hat er.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt erst passiert. Nee. Dann hat er wohl nur wieder drüber gesprochen. Ich stelle mir eine einzige Frage und die müsst ihr mir jetzt beantworten. Warum? Also warum macht man das? Warum macht man da auch mit? Vielleicht sogar auch, warum will man das gucken? Also ich verstehe es nicht. Erklärt ihr es mir?
Flo, fang du mal an. Wir hatten ja im Vorgespräch schon einmal kurz, bloß nicht zu lange, aber kurz anklingen lassen. Erklär mal, was glaubst du?
Ich muss erstmal an einer Stelle noch eine Kleinigkeit korrigieren von dir, Micha, weil ich bin ja in der glücklichen Verfassung, wenn man das in dem Fall so beschreiben darf, dass ich im Gegensatz zu euch die erste Folge schon gesehen habe. Ich durfte schon reingucken. Und erstmal möchte ich sagen, natürlich redet Ernesto Monte über seine Penisvergrößerung. Und das schon mal. Das ist also ein essentielles Thema. Also, was heißt essentielles Thema? Es wird natürlich thematisiert und es wird drüber diskutiert. Dann eine kleine Korrektur. Es sitzen nicht alle 24 zusammen und diskutieren, sondern es sind quasi in jeder Folge 3 Promi-Paare dran. So wie ich das jetzt anhand der ersten Folge abschätzen kann, die treffen sich zusammen mit Natascha Ochsenknecht in einer schönen Villa, weil wir mögen ja Villen in Trash-Formaten, wo man sich treffen kann und über Dinge reden. Und dann gucken die sich diese Sextapes an und diskutieren drüber. Es geht aber auch nicht nur um das Sextape als solches, sondern sie filmen auch so Alltagssituationen. Und es geht auch so ein bisschen darum zu beleuchten ringsherum, wie so die Beziehung funktioniert und um sexuelle Wünsche und so. Und ich versuche zu sagen im ersten Moment, was ist denn das für ein Quatsch? Und genau wie du, wer macht da mit? Aber ich finde, dass es in einer gewissen Art und Weise auch einen Auftrag erfüllt, nämlich, dass man das offene Reden über dieses Thema so ein kleines Stück weit aus einer Tabuzone holt. Und ich meine, natürlich ist jetzt Sex nicht unbedingt in einer Tabuzone heutzutage, ne? Ich meine, manche Zehnjährige haben wahrscheinlich mehr gesehen als wir im Internet, so. Aber es geht um dieses offene darüber miteinander sprechen. Weil, wenn ich mich jetzt mit Freunden in der Pizzeria treffe und wir sitzen da schön gemütlich und essen oder wir sitzen in der Bar und trinken was, käme ich weiß nicht, wie es euch geht, nicht auf die Idee, über dieses Thema zu sprechen und zu sagen, boah, wir haben da gestern Abend mal das und das ausprobiert und das war richtig geil und hat einfach Spaß gemacht. Also so weit ist dieses Thema einfach noch nicht. Und diese Show versucht, das zu erreichen, dass man einfach offen über das spricht, was quasi jeder zu Hause im Schlafzimmer macht und sich darüber auch quasi so ein paar, ja, wenn ich sagen, Hinweise zu holen, aber vielleicht auch Dinge darüber zu lernen. Das Einzige, und das ist der Punkt, was dieses Format eben leider dann doch wieder zum Trash macht, ist die Besetzung. So. Mhm. Weil ich habe reingeschaut, ich gebe auch zu, ich habe mir jetzt nicht alle Gesprächssituationen angeguckt, sondern ich wollte natürlich in erster Linie erstmal sehen, was zeigen die denn da überhaupt? Ich finde das so semi, also es ist interessant, was besprochen wird. Die Sexszenen, die man sieht, sind natürlich nur halb so spektakulär. Also ich kann an dieser Stelle schon mal verraten, dass es Ernesto Monte und seine Gattin in der Dusche treiben und später nochmal auf dem Sofa. Auf dem Sofa ist es aber so, dass natürlich genau an der entscheidenden Stelle ein Blumentopf zwischen Kamera und dem Paar steht, damit man nicht zu viel sieht. Also es ist sehr moderat gemacht und ich glaube, es ist einfach so ein Format, wo dann jeder gucken muss, was er daraus mitnimmt. Und die Frage, warum macht man da mit, die kann man sich, glaube ich, ganz einfach damit beantworten, dass man sich die Kandidaten und deren Lebensläufe anschaut. Und dann ist es, glaube ich, schon beantwortet.
Nee, finde ich nicht. Was heißt denn das? Was dann schade ist, ist die Besetzung. Ich sag mal, ja, anders kriegst du es halt nicht besetzt, ne? Also das muss ja jeder, der sich redaktionell so ein Format ausdenkt, wissen, dass er dann nicht Herrn Gottschalk, Herrn Jauch, Frau Schöneberger und was der Henker was für, also First Class Promis
vielleicht aber in der fünften kriegt. Vielleicht aber in der fünften Staffel, wenn dieses Thema aus der Tabuzone geholt ist.
Ich will jetzt aber ja gar nicht weg von der Frage. Du sagst, wenn ich die sehe, dann weiß ich, warum die mitmachen. Weil die, was heißt denn das? Weil die so Kamera- und Öffentlichkeitsgeil sind, dass sie jeden Scheiß machen. Oder genau. Was
ich würde es so hart nicht formulieren, aber schon so die Richtung. Ich würde mal so sagen, sie sind sich für nichts zu schade. Und ich meine das aber auch nicht unbedingt in einem negativen Zusammenhang, sondern klar, man könnte es sonst nicht besetzen. Ich sage aber, nachdem ich die erste Folge gesehen habe, in dem Fall würde mich wirklich die Variante mit ganz normalen Leuten noch ein Stückchen mehr interessieren. Mhm.
Aber ich muss ja halt auch zum Beispiel sagen, warum machen sie damit? Das ist halt deren Job. Es ist Ernesto Montes Job, im Fernsehen zu sein und über seinen Penis zu reden. Warum sollte er dann nicht auch im Fernsehen Sex haben, so zum Beispiel? Ne? Also es ist ja an sich auch nur folgerichtig. Und gerade wenn man das so sieht, wie Flo ja auch wirklich, dass man halt so dieses, du hast ja wirklich selbst auch gesagt, viele Zehnjährige haben im Internet mehr gesehen als wir. Das heißt, viele Zehnjährige wachsen, kriegen ihr Sexwissen aus Pornos, die teilweise ja auch unter fragwürdigen Bedingungen gedreht werden. Da ist es doch irgendwie schön, wenn man dann halt, ich weiß wirklich nicht, wie das Format ist, wie vielleicht auch Natascha Ochsenknecht die Gespräche da leitet, aber ist es doch auch ganz schön, wenn so das Thema Sex anders beleuchtet wird als von Pornos und das dann so in der Gesellschaft vielleicht ein bisschen mehr breitgetreten wird. Ne?
Ja, das mag ja sein.
Wisst ihr, was wir mal machen sollten?
Wir sollten mal die fragen, die wirklich was davon verstehen.
Ja. Wir sollten einfach mal Natascha Ochsenknecht fragen, ob sie mal mit uns darüber sprechen will. Eigentlich. Außer wir haben ja alle schon keinen Bock mehr.
Nö, das finde ich spannend.
Ja, dann machen wir das doch. Und vielleicht können uns ja auch unsere Hörerinnen und Hörer schreiben, ob sie sich denn das Format auf Discovery Plus, wenn sie dann ein Laptop oder ein anderes mobiles Endgerät haben, anschauen wollen und auf welchen Star sie sich vielleicht besonders freuen. Flo, du hattest gesagt, wer ist nochmal mit in der ersten Folge neben Ernesto Monte?
Oh Gott, Julia Jasmin Rühle, die wir alle als JJ kennen aus Berlin Tag und Nacht. Und Ernesto Monte hatten wir schon und Nummer 3 habe ich schon wieder vergessen. Müsste ich nachschlagen. Schreiben wir die Shownotes.
Das schreiben wir in die Shownotes. Oder unsere Hörerinnen und Hörer finden es einfach selbst heraus. Ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schreiben an ichglotztv@berlinerverlag.com oder ihr schreibt uns einfach über Facebook, Instagram und Twitter an. Da werden die zuständigen Kolleginnen und Kollegen das an uns weiterleiten. Ansonsten bleibt uns noch der Hinweis auf Apple Podcasts. Dort freuen wir uns sehr über eure Rezension oder bei Spotify über eure Sterne. Und dann, Flo, was machst du denn, bis wir uns entschieden haben, ob wir mal bei Natascha Ochsenknecht anfragen?
Ich glotz TV.
Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier.